Hallo und herzlich willkommen bei den Pin-Up Dogs im April 2025. Ich bin Johannes.
Ich bin Paula.
Ich bin Ines und wir sind nicht gleichzeitig.
Das war extra abgesprochen, dafür
Sehr
hat es
gut.
diesmal besonders lange gedauert. Ihr seht, wir sind diesmal in etwas reduzierter Besetzung da. Als allererstes möchten wir der lieben Dana gratulieren, die
Mutti geworden
Mutti
ist.
geworden ist. Herzlichen Glückwunsch nochmal offiziell an dieser Stelle.
Jo.
Und deshalb sich auch im Podcast im Moment in der wohlverdienten Elternzeit befindet. Ich glaube, sie kann es nicht ganz lassen, aber es steht heute auf jeden Fall, also wissen wir, dass sie es nicht ganz lassen kann, aber sie ist heute bei der Aufnahme nicht dabei. Aber muss man leider sagen, wo viel Licht ist, ist auch Schatten. An der Stelle wollen wir auch einmal an einem geschätzten anästhesiologischen Kollegen gedenken. Ganz kurz zumindest oder es erwähnen, Professor Jochen Hinkelbein ist am 21. März beim tragischen Unglücksfall verstorben. Ja, ich glaube, unsere Gedanken sind bei der Familie, hat hier im Podcast einige Folgen mit uns aufgenommen und wir haben viel Spaß miteinander gehabt. Vielleicht ist er jetzt in einer besseren Welt. Wir drücken aber seiner kleinen Tochter, die auch bei diesem Flugzeugabsturz schwere Verletzungen erlitten hat, auch ganz doll die Daumen, dass sie bald wieder genesen wird oder vollständig genesen ist. Ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, aber wir wollten es wenigstens einmal erwähnt haben. Ansonsten hört ihr die Pin-Up Docs. Wir sind ein Podcast für perioperative Intensiv- und Notfallmedizin. Das wissen wahrscheinlich die meisten, die bis hierhin gehört haben, aber ein paar organisatorische Dinge gleich am Anfang. Ihr könnt CME-Punkte für diesen Podcast generieren. Dafür müsst ihr die Codewörter, die im Podcast versteckt sind, auf unserer Homepage eingeben. Und eure EFN-Nummer oder halt euren Namen und könnt auch eine Teilnahmebescheinigung für Fortbildungsstunden für den Rettungsdienst euch dann als PDF generieren. Wichtig dabei ist, es gibt die CME-Punkte nur für diese Hauptfolge und es gibt sie ab dem ersten Tag der Veröffentlichung bis zum 15. des Folgemonats. Das sind in der Regel so zwischen 14 und 16 Tage. Wer uns danach eine E-Mail schreibt mit der Bitte und noch nachträglich irgendwie CME-Punkte nochmal schnell einzuspeisen, oder eine Teilnahmebescheinigung zu generieren, das geht leider nicht. Wir kriegen immer wieder E-Mails, dass auch Leute für die titrierten Folgen, also für unsere, sage ich mal, Themenschnipsel, gerne noch CME-Punkte haben wollen. Erstens, das gibt es nicht, es gibt auch keine Verhandlungsbasis. Und zweitens, auf diese E-Mails werden wir auch nicht mehr reagieren, weil wir es ungefähr seit 3 Jahren hier in jeder Folge so kommunizieren.
Man könnte jetzt vielleicht
Wie
direkt
könnt ihr
die
sonst
Ärztekammer Niedersachsen anschreiben und sich dort beschweren.
verhandeln, ob da
Ich
nachträglich
meine,
noch was möglich ist?
Ja, genau.
Genau das wollte ich
Schickt denen
sagen.
einfach die Codewörter. Vielleicht klappt es. Ich glaube, nein.
Ich denke auch nicht, so wie ich die Ärztekammer
Sehr schön.
einschätze. Wichtig ist auch noch an der Stelle zu sagen, falls euch gefällt, was ihr hier hört, freuen wir uns auch, wenn ihr uns etwas in den Hut werft. Gerade die CME-Punkte, die Beantragung, die Themenauswahl, die Referentenauswahl, das muss alles wie so eine offizielle Fortbildungsveranstaltung beantragt werden. Und wir haben auch laufende Kosten für Hosting und so weiter. Wir mussten zum Beispiel gerade unseren Webspace erweitern, weil es mittlerweile so viele Pin-Up-Docs-Folgen gibt, dass unser Speicherplatz einfach voll war. Und es sind nicht die vielen E-Mails, die in unseren Postfächern liegen, sondern es sind tatsächlich einfach nur die Inhalte, die ihr hört. Und das decken wir durch eure Spenden und da freuen wir uns, wenn ihr uns über PayPal was in den Hut werft. Den Spendenlink findet ihr auf unserer Webseite. Genauso freuen wir uns über Bewertungen bei Spotify, bei Apple Podcast, Google Podcast, bei Deezer kann man ein Herzchen geben. Und wo kann man uns noch hören? Ach, überall, wo es Podcasts gibt, völlig egal. Genauso freuen wir uns über Kommentare und Feedback. Dieses Mal haben wir tatsächlich keine fachlichen Kommentare zu unserer letzten Folge bekommen. Also entweder war unsere Folge so richtig, richtig gut, oder ihr habt uns nichts mehr zu sagen. Das fänden wir schade. Also schickt uns E-Mails, schickt uns, was weiß ich, Blue Sky-Kommentare, keine Ahnung. Ihr findet einen Weg, mit uns in Kontakt zu treten.
Eine
Aber Ines, ich glaube, du
Brieftaube.
hast ein paar
Ich krieg.
Empfehlungen.
Ich habe mal, ja, das ist ja nun auch schon wieder ein bisschen her, dass man einer meiner ersten Beiträge, die ich hier mitgemacht habe, über das Cannabis-Hyperemesis-Syndrom. Und es kommen immer noch Kommentare und E-Mails sozusagen zu dem Thema, weil es jetzt ziemlich wieder en vogue ist. Und die kommen aber nicht von fachlichen Kollegen, sondern üblicherweise von Patienten, die es irgendwie ergoogelt haben. Und auch nochmal in dem Sinne, wir können keine medizinische Beratung euch geben, falls das jemand benötigt, dann bitte an den Hausarzt oder etwaige andere Fachärzte rantreten, weil das ist über Podcast nicht möglich.
Genau, und das sind auch Dinge, also solche E-Mails, das müssen wir auch nochmal erwähnen, werden wir auch nicht antworten, weil wir uns auch in keinster Weise angreifbar machen wollen und eine E-Mail-Beratung kann niemals den tatsächlichen Arztkontakt ersetzen. Tatsächlich, was haben wir sonst noch zu vermischtisch? Ich habe vermischtes, wollte ich sagen, nicht vermischtisch. Erstmal wollen wir sagen, Paulas Tonqualität heute ist vielleicht ein bisschen nicht ganz so, wie ihr es gewohnt seid, weil Paula ist uns live zugeschaltet aus, wo bist du gerade, Paula?
Im Urlaub in Südafrika.
Wir sind alle ein bisschen neidisch, obwohl das Wetter dem ja. Klimawandel sei Dank auch in Deutschland ganz nett ist. Aber Südafrika, wo denn eigentlich in Südafrika? Das habe ich auch gleich gefragt.
An der Garden Route.
Oh, da war ich auch schon mal. Wunderbar, kann ich nur weiterempfehlen. Erzähle ich jedem, das fand ich super. Ich hoffe, du genießt es genauso, wie ich es damals genossen habe. Und ich freue mich schon auf meinen
Urlaub. In der Tat, das mache ich.
Ja, sehr gut. Ich hoffe, die Internetqualität ist fast besser als bei uns, aber natürlich ist das Standard-Headset nicht am Start und deshalb ist das etwas, also Paula hat gerade ihre Knochenleitungskopfhörer, glaube ich, drin zum Laufen oder so. aber offensichtlich funktioniert das auch. Schön. Ansonsten zu vermischt ist tatsächlich, ist gerade noch was reingeflattert. Gestern, was ich nicht unerwähnt lassen wollte, und zwar geht es um die Versorgung oder geburtshilfliche Versorgung in Deutschland. Da hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk, also ARD Investigativ, verschiedene Landesrundfunkanstalten haben 2 Jahre recherchiert und haben festgestellt, dass es doch offensichtlich eine Unterversorgung von Gebärenden und ihren Kindern in Deutschland gibt. Oder vielleicht ist Unterversorgung das falsche Wort, sondern Fehlversorgung, also wir geben ganz, ganz viel Geld für unsere Geburtshilfen aus, aber offensichtlich ist unser Outcome im europäischen Vergleich nicht so, wie wir uns das wünschen würden. Also die Qualität ist in anderen europäischen Ländern deutlich höher. Da hat man sich so ein bisschen auf Ursachenforschung begeben und hat festgestellt, dass viele Gebärende oder einige, viele ist vielleicht jetzt übertrieben, aber einige Gebärende zumindest in den falschen Krankenhäusern ihre Kinder zur Welt bringen. Konkret damit ist gemeint, dass sie in Krankenhäusern ihre Kinder zur Welt bringen, die nicht für Risikoschwangerschaften ausgelegt sind, sondern in sogenannten Level-4-Geburtskliniken. Und das sind ganz, ganz viele Kliniken tatsächlich in Deutschland. Und zwar alle die, die keine Pädiatrie vor Ort haben oder keine Neonatologie, vor allem keinen Kinderarzt. Und das findet man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so schlimm, sage ich jetzt mal. Aber wenn man als werdende Mutter Risikofaktoren mitbringt, ob das jetzt vom Körpergewicht her ist, von Vorerkrankungen oder beim Kind ist irgendwas in Vorsorgeuntersuchung nicht in Ordnung, dann gilt man als sogenannte Risikoschwangerschaft und dann sollte man immer in einem Haus entbinden, wo es auch 24 Stunden, 7 Tage die Woche einen Kinderarzt vor Ort gibt. Und das ist uns wichtig, euch nochmal mit auf den Weg zu geben, dass ihr auch wirklich selber darauf achtet, falls ihr in diese Situation kommt oder auch, dass euren PatientInnen und Patienten, aber vor allem PatientInnen in dem Fall, empfiehlt, und das, ich kann mir, glaube ich, nichts Schlimmeres vorstellen, als Arzt in die Situation zu geraten, dass man irgendwie dabei ist zumindest, wenn ein Kind zu Schaden kommt, also ein Neugeborenes. Und ich möchte, also in der Anästhesie haben wir immer wieder natürlich Situationen, wo das passieren kann und wo das auch passiert. Und ich wünsche das keinem, dass man damit umgehen muss, von den zivilrechtlichen Folgen und so natürlich mal ganz zu schweigen. Aber es geht vor allen Dingen um die, glaube ich, Familien, die man damit zerstört und auch, also ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren und wehre mich vehement gegen falsche Gebärden im falschen Krankenhaus. Wenn notfallmäßig jemand kommt, kann man es nicht ändern, aber geplant irgendwelche Risikoschwangerschaften in Häusern ohne Pädiatrie finde ich nicht gut bei Risikoschwangerschaften, wohlgemerkt. Alle anderen können machen, was sie wollen. Es gibt auch Hausgeburten und so. Davon halte ich nichts, das kann ich auch an der Stelle sagen, aber nichtsdestotrotz, das soll jedem selbst überlassen sein, aber wenn ihr irgendeinen Risikofaktor habt für einen schlimmen Verlauf oder für ein erhöhtes Risiko, dann sucht euch das richtige Krankenhaus und das ist ein Haus mit Pädiatrie, im Zweifelsfall. Mhm. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Sonst gibt es noch irgendwas zu Vermischtes? Ich glaube tatsächlich nicht.
Ich glaube nicht.
Wenig heute.
Ja, ist, ja, was soll ich sagen? Die Weltpolitik ist dominierend von Zöllen rauf und runter. Auch dazu möchte ich an dieser Stelle wenig sagen. Das ist einfach nur beschissen. Und deshalb gehen wir zu etwas freudigeren Themen, und zwar zu unserem Journal Club. Jetzt habe ich ganz, ganz viel geredet und würde einer der Damen tatsächlich den Vortritt lassen an dieser Stelle. Wer möchte?
Also ich hätte jetzt gerade an die Schwangerschaft irgendwie anbindend ein, ja, ein Review mitgebracht. Soll ich damit vielleicht gleich mal weitermachen?
Das passt ja exzellent.
Und zwar hat es bei mir einige pharmakologische, ich sag mal so, in längst, ja, ich sag mal so, vergessene Facts wieder aufgerufen. Irgendwie was bei, ganz praktisch war. Ich habe euch heute mitgebracht, A Review of Antibiotic Safety in Pregnancy, 2025 Update von Nguyen und anderen aus Pharmacotherapy aus Februar 2025. Das ist quasi ein Review, der in South Carolina in den USA gemacht wurde. Und da geht es um Antibiotikasicherheit in der Schwangerschaft. Und ich finde, das ist, ich finde es wichtig, muss ich sagen. Ich sag mal so, wenn zu mir eine Schwangere kommt und braucht ein Antibiotikum, denke ich immer dreimal drüber nach, um Gottes Willen, darf ich ihr das jetzt geben, darf ich das nicht? Guckst du nochmal in Embryotox? Und wenn man sich gar nicht mehr so sicher ist, dann ruft man nochmal die Gynäkologen an, fragt, ob die es genauso machen würden, wie man selber. Und deswegen fand ich es mal ganz interessant. So, Antibiotika machen, das ist, wie gesagt, US-amerikanische. Ich habe da so ein bisschen bezweifelt, dass wir es genauso tun. Machen 80% aller Schwangerschaftsmedikationen aus.
Was?
Finde ich ganz schön hart. Und ja, es geht mit, warte, es ist noch steigerbar. 20-25% der Frauen erhalten Antibiotika in der Schwangerschaft.
Finde ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht so verwunderlich. Also die Zahl finde ich natürlich jetzt hoch.
Ich finde es hoch.
Aber okay, häufig der Grund wahrscheinlich Harnwegsinfektionen, oder?
Ja, das ist ja. Was noch? Na gut.
Ja, dann irgendwelche weiteren gynäkologischen Geschichten. Also
genau, Haut, Atemwegs, genitale Infektionen sind häufig und müssten halt behandelt werden. Risikoabwägung ist natürlich immer essentiell, also unbehandelte Infektionen können zur Frühgeburt, niedriges Geburtsgewicht, vertikale Transmission auf den Fetus und vorzeitigen Blasensprung führen, ne? Und die haben wohl ein Review zuletzt 2015 gemacht, also 10 Jahre zuvor, und da seitdem sind 19 neue systemische Antibiotika zugelassen worden in der USA über die FDA. Ich habe die weggelassen, die bei uns irgendwie noch keine Rolle spielen, beziehungsweise hier in Europa noch nicht zugelassen sind. Die werde ich jetzt gar nicht erwähnen, aber das ganze Ding ist noch ein bisschen länger. Also Studien zeigen, dass Antibiotikagabe im ersten Semester mit einer höheren Chance auf schwere Geburtsdefekte, also Major Birth Defects, vergesellschaftet ist und im zweiten und dritten Trimester eher so Wachstumsstörungen, kleinere Geburtsdefekte, funktionelle Defizite und Lernschwierigkeiten nach sich zog. Was meint ihr, waren die häufigsten in den USA vergebenen Antibiotikagruppen, die an Schwangere verteilt wurden?
Cephalosporine.
Ja.
Und Aminopenicilline.
Nee, tatsächlich, Penicilline hätte ich gedacht, aber es war Metronidazol gewesen irgendwie, was die wohl verteilt haben.
Das ist ja aber spannend, gesagt, also ja. Ich glaube, das liegt aber daran,
dass wir ein
anderes
dazu.
Verordnungsregime wahrscheinlich haben.
Ist alles ein bisschen komisch, ne? Denn, wie gesagt, auch dann haben sie festgestellt, nicht nur die Leute, die eine Infektion haben, sondern wenn du einer Schwangeren ein Antibiotikum gibst, hat es halt die höhere Chance auf eine Frühgeburtlichkeit im Vergleich zu einer Schwangeren ohne Antibiotikum. Denn war das noch natürlich schlimmer, irgendwie, wenn die auch noch irgendwelche Vorerkrankungen, Begleiterkrankungen haben, arteriellen Hypertonus, Diabetes, Adipositas oder ähnliches. Ist so ein bisschen Captain Obvious, ne? Also so ein bisschen, aber ich meine, was wäre passiert, wenn du die Antibiose nicht gegeben hättest? Das möchte, glaube ich, auch keiner richtig betiteln. Früher haben die so ein Label gehabt, sozusagen, dass man gucken konnte, welches Antibiotikum ist zugelassen in der Schwangerschaft, in Laktation, also Stillphase oder halt bei jüngeren Leuten, die irgendwie im reproduktiven Alter sind irgendwie. Und das hatten die früher vernünftig gelabelt. Jetzt ist das natürlich alles abgelaufen. Und also zwischen 2015 und 2018 irgendwie haben sie diese Label wieder zurückgenommen. Und das würden sie jetzt gerne mal wieder aufbereiten. Deswegen haben sie vor allen Dingen diese neuen Antibiotika gesucht. Also die haben immer Antibiotikanamen und Pregnancy eingegeben in wahrscheinlich PubMed und Konsorten und haben dann mal geguckt, was für neue Studien gekommen sind. Ein paar Sachen sind altbewährtes, was man schon mal gelernt hat im Studium und Ähnlichem. Ein paar Sachen sind tatsächlich neu und ein paar Sachen habe ich auch noch nie gehört. Aminoglykoside, so Gentamicin, Streptomycin, Topramycin und Konsorten. Im Tiermodell gab es da wohl keine Schäden, ne, aber es enthält Warnung, dass du es nicht im ersten Trimester geben sollst. Dann haben sie Studien aufgeführt, dass zum Beispiel Streptomycin, wenn du das in Kinder, also oder beziehungsweise exponierte Kinder, die noch im Mutterleib waren, gewesen haben 15% irgendwelche Hör- und Vestibulardefizite gekriegt. Das ist eine krasse Zahl eigentlich. Also dementsprechend vermeiden in der Schwangerschaft.
Ganz viel.
Also Gentamicin hat, glaube ich, in der Schwangeren nichts zu suchen. Die haben Ausnahmen gemacht, wenn du wirklich multiresistente Erreger hast bei Pyelonephritis oder ähnliches, dann wirklich unter Risikoaufklärung. Übrigens, zu 15% könnten sie jetzt, kann das Kind jetzt irgendwelche Schäden kriegen, wenn ich ihnen das gebe, das ist toll.
Herzlichen Glückwunsch.
Was in Ordnung ist, wenn du es als Augentropfen so topisch gibst irgendwie, ne? Aber auch generell sind es ja nicht so Substanzen, die du ohne weiteres so in Patienten überhaupt reingehst. Also allein wegen der Ototoxizität und Nephrotoxizität sind es einfach auch nicht meine Lieblingsmedikamente. Meine Lieblingsmedikamente sind Beta-Lactame. Gibt es auch keine richtig neuen Daten zu, aber Cephalosporine, Carbapeneme, Monobactam, Penicilline gelten als sicher. Ne? Mhm. Gibt eine Sache, die du nicht ohne weiteres geben solltest von den Sachen. Das habe ich nicht mehr gewusst. Das ist, wenn Ceftriaxon, das nicht ohne weiteres einfach so dem Patienten geben, weil bei Neonaten da so gerne einen Kernikterus von entwickeln können. Also dementsprechend, dass so hohe Bilirubin quasi Gehirn und ähnliches zentrales Nervensystem schädigen kann und sich dort ablagern kann. Das ist wohl beim Ceftriaxon gefährlich. Bei der ganzen Geschichte. Das war mir nicht mehr bewusst. Jetzt gibt es ja noch so eine Menge neue Substanzen, die dazugekommen sind. Ceftolozan, Cefiderocol und Ceftobiprol und Konsorten. Die waren im Tierversuch alle ganz in Ordnung und sind auch noch nicht durch was Böses aufgefallen. Also da bisher Daten wenig, aber bisher zumindest kein Drama. Ich immer, jetzt kommen gleich auch mal diese Medikamente, die ich immer super schwer aussprechen kann. Also zum Beispiel das Pifmepimethicillinam, das kann ich immer schwer. Also es ist ja noch steigerungsfähig, aber es gehört nicht zu meinen Lieblingsmedikamenten, weil ich es nicht vernünftig aussprechen kann, deswegen gebe ich dir immer lieber was anderes. Aber da muss man einmal wissen, das ist eine dänische Studie gewesen, mit über 2000 Schwangeren, die sie das reingetüncht haben und die hatten ein etwas erhöhtes Odds-Ratio, also von 1,19 für Totgeburten, muss man sagen. Kann man im Hintergrund mal mit behalten. Wenn du mal eine Alternative hast, muss man es vielleicht nicht unbedingt geben, aber zumindest offiziell gilt es als sicher. Denn diese ganzen Beta-Lactamase-Inhibitoren, sagen sie, ja, sind kaum und einzeln untersucht, weil sie halt immer an dem anderen Medikament dranhängen. Ich wüsste auch nicht, dass man die einzeln geben könnte irgendwie. Also wüsste jetzt nicht. Aber da haben sie auch festgestellt, also Subactan, Clavulansäure, kein Problem sozusagen. Mhm. Es gab irgendwie mal so ein Case sozusagen, wo eine 33-Jährige irgendwie Pip-Tatz gekriegt hat und hat dann ordentlich Fieber, Neutropenie, Thrombopenie entwickelt. Aber das ist ein Case, den sie eingebracht haben. Also das war jetzt, also fand ich jetzt nicht das große Drama. Und diese ganzen neuen Konsorten, wie Abibactam, ja. Ja, Paula?
Wenn sie Pip-Tatz gebraucht hat, dann wird sie ja ordentlich septisch gewesen sein. Und dann war sie vielleicht
mal so sagen,
Neutropen und Thrombopen?
Könnte vielleicht auch ein Zusammenhang sein.
Wäre möglich.
Weiß man nicht, war irgendwie eine Urosepsis, hatten sie so beschrieben gehabt.
Ja, alleine das erklärt ja eigentlich
schon. Ja, würde mir eigentlich auch schon reichen als Erklärung. Aber wie
schön
gesagt,
gramnegative so Erreger.
Die neuen, sowas wie Avibactam, Vaborlactam und sowas, gibt es auch bisher keinen Hinweis auf Teratogenität. Also dieses ganze, also Beta-Lactame bis auf das Ceftriaxon, glaube ich, sind eigentlich ganz vernünftige Substanzen und sollte uns nicht weiter dramatisieren hier so. Was wir nicht machen sollten, sind Fluorchinolone in Patienten. Also die sind teratogen, nicht nehmen, sind natürlich nephrotoxisch, machen kardiale Defekte, ZNS-Toxizität. Und auch dieses Neue, es gibt jetzt irgendwie Delafloxacin, was irgendwie bei uns war, Quorphenix, habe ich auch noch nie gegeben. Ebenso, also Finger weg, es sei denn, du hast jetzt wirklich irgendwas und ist alternativlos, weil der scheiß Keim irgendwie nur noch gegen das sensibel ist. Oder dann kann man es überlegen, aber ich sag mal, so ist immer Pest oder Cholera. Ne? Mhm. Also Fluorchinolone haben eigentlich in einer Schwangeren nicht zu suchen.
Ja.
So, weiter, nächste Abteilung. Glykopeptide und Lipoglykopeptide, also Vancomycin, gilt als sicher. Vor allen Dingen im zweiten und dritten Trimester. Und für Dalbavancin und Oritavancin, auch neue Substanzen, gibt es noch nicht genug neue Daten, weil es halt noch neu ist, verdammte Axt. Daptomycin ist auch sicher, also da hat man nicht so die großen Probleme. Wo man vorsichtig sein oder halt eigentlich die Finger von lassen sollte, wären die Makrolide. Und zwar gibt es tatsächlich vermehrte Abortraten. Und die sind vor allen Dingen bei Clarithromycin am höchsten und ein bisschen unsignifikant weniger bei Erythromycin und dementsprechend Makrolide auch nicht vernünftig hingehen. Haben auch erhöhte Missbildungsraten, nicht verwenden oder nur unter höchster Vorsicht. Und das Fidaxomycin gehört ja eigentlich auch dort mit dazu. Da gibt es auch so Case Reports mit Fehlbildung. Also das hat eigentlich auch nicht so wirklich was im Patienten zu suchen. Andere Substanz, Linezolid, kann man nehmen, gibt aber deutlich mehr Daten zu Vancomycin. Also dementsprechend, wenn du eine Option hast, Vancomycin, dann lieber das in den Patienten hinein. Aber wenn du sowas wie irgendeine Multidrug-Resistant TBC hast, dann wäre Linezolid auch in Ordnung, das einer Schwangeren zu geben. Rifampicin ist teratogen in Tierstudien, zeigt da aber irgendwie jetzt klinisch nicht so eine ganz erhöhte Fehlbildungsrate. Aber, das ist interessant, wenn das in den letzten Wochen vor der Entbindung gegeben wird, kann das zu Blutungskomplikationen führen, also so Postpartalhämorrhagie und ähnliches. Das habe ich auch bisher noch nicht gewusst, muss ich sagen. Also dementsprechend. Aber wie viele Schwangere mit Rifa? Also das wüsste ich jetzt auch noch nicht.
Wenig.
So, Tetracycline sind wir uns eigentlich alle einig, bewiesen, teratogen nicht geben. Finger korrekt. Weg. Clindamycin, sicher in der Schwangerschaft. Fosfomycin gilt auch als sicher. Jetzt kommen wir zum Metronidazol. Und da, auch wenn es eines der häufigsten Medikamente da wohl in den USA gegeben ist, im ersten Trimester erhöhte Abortrate. Also dementsprechend auch nicht ohne weiteres irgendwie geben. Wahrscheinlich haben sie deswegen so viele Studien dazu. Weil es jetzt so mal aufgefallen ist, weil es so häufig gegeben worden ist. Also erstes Trimester Metronidazol, Finger weg. Topisch, also was weiß ich, hier bei irgendeiner Rosazea oder ähnliches, ist kein Problem. Und nach dem ersten Trimester geht es auch wohl wieder. Das ist die Wahrscheinlichkeit wieder normal. So, was ist das Medikament, das Antibiotikum, was ihr am schlechtesten aussprechen könnt? Und ich meine nicht den Handelsnamen, ich meine den Wirkstoffnamen.
Was ich kann alle Medikamentennamen aussprechen.
Dann sag mal Cotrimendan.
Cotrimendan?
Ja.
Habe ich jetzt gesagt.
Ich sage ja nicht den, ich möchte den Wirkstoffnamen.
Ja.
Ja, also Sulfamethoxazol-Trimetoprim. Also
Cotrim ist ja eine Mischung, ne?
Ja, genau.
Das ist ja Trimetoprim und Sulfamethoxazol.
Boah, das ging schnell. Das war jetzt, das hat mich doch beeindruckt, Johannes, sehr gut. Also.
Nicht da, ich muss das auch ablesen, natürlich.
Nee, aber ich sag mal so, mit Vorsicht, ja, das Problem ist, wenn du jetzt sowas wirklich eine Indikation hast, wie zum Beispiel eine Pneumocystis-Pneumonie oder ähnliches, bei einer Schwangeren, dann bleibt einem ja nicht viel andere Möglichkeiten über, als das zu geben. Dann muss man es aber kombinieren mit mindestens 4 Milligramm Folsäure am Tag, damit du nicht irgendwelche Neuralrohrdefekte irgendwie beim Embryo hast. Mhm. Dann könnte man es prinzipiell geben, aber auch nicht so, klingt ja auch nicht so schön. Also bleiben wir bei unseren guten Beta-Lactamen, Penicilline, Cephalosporine und Konsorten, sind aber mehr vorsichtig.
Außer Ceftriaxon.
Außer Ceftriaxon, wegen dem Kernektorus-Problem. Ne? Phosphomycin, Clindamycin funktioniert, Daptomycin, Vancomycin geht. Kave mit Makroliden, Metronidazol. Was noch eine Sache, die ich noch irgendwie unterschlagen habe, Nitrofurantoin. Nitrofurantoin ist in der Frühschwangerschaft okay, aber wenn es später Richtung Termin, Geburtstermin und um die Geburt herum, kann es hämolytisch Anämien auch bei den Neonaten auslösen. Dementsprechend da Kave.
Jo. Nicht beim Harnwegsinfekt geben.
Bitte nicht.
Da geben wir auch Penicillin an.
Wenn man es aussprechen kann.
Aber nur dann.
Ja, nee, aber. Wie gesagt, ja, ich habe das jetzt so runtergebeten, aber ich sag mal so, das ist ein frei verfügbarer Review mit schönen Tabellen, wo das auch nochmal aufgeführt ist, was ein bisschen offensichtlicher wird, dass man sich das nicht alles merken muss. Außer dass Ceftriaxon vielleicht Kernikterus macht. Das finde ich schon wichtig.
Vielen Dank. Ja. Das hat ja, war ja, also ich will das ja für Journal Club quasi schon kleines ABS-Thema aufbereitet. Mhm. Kannst du gleich im neuen ABS-Fellow-Kurs oder so zum Besten geben. Aber wunderbar. Vielen, vielen Dank. Paula, du hast sicherlich auch noch eine Studie.
Genau. Ich habe diesen Monat auch keine, in Anführungsstrichen, richtige Studie, sondern auch ein Review. Ich fand das Thema aber, wenn auch sehr traurig, doch sehr spannend und relevant und habe euch das mitgebracht. Im Gegensatz zu Ines Review ist es leider nicht Open Access. Ich habe versucht, das kurz und knapp für euch zusammenzufassen und die wichtigsten Keypunkte rauszuarbeiten. Der Titel ist Supporting the Bereaved Child in Adult ICU, a Narrative Review. Es geht darum, dass eben halt auch häufig Kinder die Angehörigen von unseren PatientInnen sind und wie wir diese Kinder unterstützen können. Der Artikel ist von Robland et al. Und erschien in Intensive Care Medicine im Februar 2025. Und wie gerade schon gesagt, ist eben ist traurigerweise nicht so selten, dass Eltern oder eine andere wichtige erwachsene Bezugsperson von teilweise sehr kleinen Kindern auf unseren Erwachsenen-Intensivstationen versterben. Und genau der Moment, wo ich dieses Paper gefunden habe, war auch, als eine Anfang 30-jährige Patientin mit 3 kleinen Kindern auf unserer Intensivstation verstorben ist. Und dann haben wir uns halt Gedanken gemacht, was kann man eigentlich für diese Kinder tun? Und dabei fand ich diesen Artikel sehr hilfreich. Es ist nämlich so, dass, wie andersrum in der Forschung bei den Erwachsenen auch gezeigt wurde, dass es zum Beispiel für die elterliche Verarbeitung gut ist, wenn sie bei einer Kinderreanimation anwesend sein können, mit adäquater Begleitung, gibt es halt auch Hinweise darauf, dass es für die kindliche Verarbeitung der schweren Erkrankung oder eben auch des Todes eines Elternteils oder nahen Angehörigen wichtig sein kann und die Verarbeitung positiv beeinflussen kann, wenn die Kinder auf der Intensivstation mit anwesend sein dürfen. Insbesondere auf der Intensivstation, schreiben die AutorInnen dieses Papers, ist die Belastung der Familien besonders hoch, weil diese Todesfälle eben häufig unerwartet und plötzlich sind und auch diese sterile klinische Umgebung der Intensivstation halt häufig Ängste verursacht und macht, dass die Verarbeitung für die Familien deutlich erschwert ist. Hinzu kommt, dass das medizinische Personal sich häufig nur unzureichend für die Trauerbegleitung von Kindern ausgebildet fühlt und durch mangelndes Wissen und Berührungsängste und mangelnde Ressourcen häufig halt eben nicht auf diese spezifischen kindlichen Bedürfnisse eingegangen werden kann. Und zum Beispiel auch aus Angst, irgendwas falsch zu machen, die Kinder eher von der Intensivstation ferngehalten werden. Der Tod einer wichtigen Bezugsperson ist aber ein einschneidendes Erlebnis im Leben eines Kindes und birgt das Risiko für unmittelbare langfristige Konsequenzen für das kindliche Wohlbefinden. Und Studien haben gemäß der AutorInnen dieses Papers gezeigt, dass Verluste im Kindesalter eine Vielzahl psychologischer Probleme begünstigen können, wie zum Beispiel posttraumatische Belastungsstörungen, Substanzabuse, Suizidgedanken, Entwicklungsstörungen und viele mehr. Wir können den Tod der Eltern oder wichtiger Bezugspersonen von Kindern leider manchmal nicht verhindern. Und es gibt auf dem Feld der Trauerbegleitung von Kindern deutlich zu wenig Forschung. Aber dieses Review gibt uns einige Werkzeuge an die Hand, die uns dabei helfen können, diese Kinder besser in diesem Verarbeitungsprozess zu begleiten. Ich möchte jetzt einmal ganz kurz auf Trauer in Kindheit und Jugend eingehen, weil das wichtig ist für die Empfehlungen, die die AutorInnen daraus ableiten. Und zwar ist es so, dass wie das Konzept vom Tod selbst sich halt auch Trauer im Laufe der kindlichen Entwicklung verändert. Das Konzept vom Tod basiert grundsätzlich auf den Konzepten der Unvermeidbarkeit, Irreversibilität, Finalität und Kausalität. Und aufgrund der Tatsache, dass sich das Konzept vom Tod erst im Laufe der Kindheit entwickelt, ist es logisch, dass die Begleitung und Kommunikation über den Tod halt eben auch an das jeweilige Alter des Kindes angepasst sein muss. Das Paper gibt uns hierzu sehr schöne Handlungsempfehlungen, auf die ich hier ganz kurz eingehen möchte. Wenn ihr auf das Paper zugreifen könnt, dann empfehle ich aber sehr, die Tabelle in der Publikation zu lesen, die einfach noch viel schöner und ausführlicher ist als das, was ich jetzt hier für euch zusammenfassen kann. Und zwar ist es so, dass zwischen Geburt und ungefähr dem Alter von 2 Jahren Kinder überhaupt kein Konzept vom Tod haben und dass eine Trennung von einer wichtigen Bezugsperson aber halt Angst auslösen kann. Und wie wir den Kindern in diesem Prozess helfen können, ist, dass wir halt versuchen können zu trösten, dass es wichtig sein kann, andere wichtige Bezugspersonen mit einzubeziehen. Und es kann den Kindern auch helfen, übliche Strukturen und Routinen beizubehalten, weil das einfach Sicherheit vermitteln kann. Zwischen 2 und 7 Jahren beginnen Kinder, das Konzept von Tod zu verstehen und dafür ein Konzept zu entwickeln. Es bleibt aber ein sehr egozentrisches Konzept, was sie haben. Und als erstes entwickelt sich ein Verständnis für die Irreversibilität, also dass der Tod nicht rückgängig gemacht werden kann. Das Verständnis der anderen Konzepte entwickelt sich erst später. Für die Kinder in dieser Altersgruppe können wir versuchen, halt ehrlich und in kindgerechter Sprache über den Sachverhalt mit dem Kind zu kommunizieren. Genau, wichtig ist es, technische Sprache oder Euphemismen zu vermeiden, weil wenn man sowas sagt wie er ist von uns gegangen oder solche komischen Euphemismen, dann kann man es als Erwachsener ja manchmal schon nicht richtig greifen, aber für Kinder ist das dann völlig unverständlich. Dann kann es helfen, das Verständnis des Kindes zu explorieren, indem man das Kind erzählen lässt, was eigentlich gerade genau passiert und was es davon verstanden hat, weil man damit auch gut Missverständnisse und potenzielle Schuldgefühle aufdecken kann, weil Kinder häufig sich für Dinge schuldig fühlen, weil sie einfach ein ganz eigenes Konzept in ihrem Kopf haben davon, warum jetzt gerade der Elternteil schwer krank ist oder so. Und das gilt es halt zu identifizieren, um die Kinder darin zu unterstützen und solche Missverständnisse aufzuklären. Es ist außerdem sehr wichtig, das Kind in seinen Gefühlen zu bestärken und man kann einfache Erklärungen verwenden, die zu dem Konzept des Kindes in dieser Altersspanne passen, zum Beispiel, dass der Körper nicht mehr funktioniert nach dem Tod. Im Alter von 7 bis 12 Jahren entwickelt sich das logische Denken und die Kinder haben ein volles Verständnis der Finalität und Irreversibilität des Todes entwickelt, aber die Konzepte der Unvermeidbarkeit und Kausalität sind erst dabei, sich zu entwickeln. Auch hier ist eine ehrliche und klare Kommunikation über die Unvermeidbarkeit und Ursachen für den Tod wichtig. Und es kann helfen, einen unterstützenden Dialog zu führen, in dem eben auch Raum ist für die kindlichen Emotionen. Auch hier kann es helfen, das Kind von seinem Verständnis der Situation erzählen zu lassen, um potenzielle Missverständnisse aufzudecken und nochmal Dinge zu erklären. Außerdem hilft es, Ängste zu adressieren und dem Kind zu versichern, dass alle Gefühle in dieser Situation völlig normal sind und dass es okay ist, wenn man traurig ist, wütend ist, hilflos ist. Und dass es allen Menschen in solchen Situationen so geht. Genau, ab 12 Jahren haben die Kinder dann ein volles Verständnis für alle 4 Konzepte des Todes. Trauer kann aber durch ein bestehendes Gefühl für soziale Gefüge, ein Verantwortungsgefühl der Eltern gegenüber oder auch dem Gefühl, zu seinen Freunden nicht mehr so richtig dazuzugehören, weil man plötzlich was erlebt hat, was sonst keiner erlebt hat, erschwert werden. Hier kann es helfen, sehr vorsichtig zu kommunizieren, um ihre gegebenenfalls bestehende Angst vor sozialer Verurteilung zu adressieren. Es kann helfen, die Kinder gut zu informieren, um ihrem Bedürfnis nach Unabhängigkeit gerecht zu werden. Außerdem kann eine Unterstützung durch Freundinnen und Freunde der Jugendlichen sehr hilfreich sein. Es ist wichtig, daran zu denken, dass alle Jugendlichen in den meistens cool sein wollen und sehr erwachsen wirken wollen und sich deswegen häufig nicht trauen, Fragen zu stellen. Deswegen ist es wichtig, dass man, auch wenn die Jugendlichen so wirken, als hätten sie alles längst verstanden und sehr abgeklärt sind, trotzdem nochmal nachfragt, ob das wirklich so angekommen ist oder ob sie noch Fragen haben. Genau. Die AutorInnen dieses Papers haben 4 Kernkonzepte herausgearbeitet, die uns bei der Unterstützung kindlicher Trauer helfen können. Das erste ist Kommunikation, also wie ich gerade schon gesagt habe, klare und altersangepasste Kommunikation. Versuchen, mit dem Kind direkt zu kommunizieren, je nach Alter des Kindes, natürlich in Anwesenheit einer engen Bezugsperson und das Kind von seiner Sicht auf die Dinge erzählen zu lassen, um mögliche Missverständnisse aufzudecken. Optimal, sagen die AutorInnen, wären speziell geschulte Familienunterstützungskräfte, die die Familien kontinuierlich durch diesen Trauerprozess begleiten können. Die sind meistens aber leider nicht verfügbar. Und wenn das gar nicht möglich ist, dann hilft es zum Beispiel, wenn ein Teammitglied immer mit dem Kind und der Familie kommuniziert, also immer die gleiche Ansprechperson. Genau. Das Zweite ist, dass die Anwesenheit von Kindern auf der Intensivstation gefördert werden soll und das Kind mit einbezogen werden soll, weil die Anwesenheit von Kindern, wie vorhin schon gesagt, signifikant, also gezeigt wurde, dass das signifikant bei der Verarbeitung helfen kann. Die Anwesenheit von Kindern angesichts des Todes ist halt auch kein soziokulturell neues Phänomen, sondern noch vor wenigen Jahren und Jahrzehnten waren Kinder regelhaft beim Versterben von Angehörigen zu Hause dabei. Und deswegen sollte man sich nicht so sehr davor scheuen, Kinder dort mit einzubeziehen. Genau, der Besuch von Kindern auf der Intensivstation muss aber gut geplant werden, optimalerweise mit ausreichend Zeit und minimalen Unterbrechungen. Die Wartezeit sollte möglichst kurz gehalten werden und das Kind muss selbstverständlich im Zentrum des Besuchs stehen. Also das Kind sollte auch den Besuch beenden dürfen, wenn es nicht mehr möchte. Und die AutorInnen sagen dann noch, es kann helfen, die Intensivstation zu humanisieren, in Anführungsstrichen. Also zum Beispiel gewisse Geräte oder potenziell sehr verstörende Dinge zu verstecken, zuzudecken oder so. Und andererseits kann es auch helfen, bekannte Gegenstände von zu Hause, zum Beispiel einen Kissen oder eine Decke oder ein Kuscheltier, in das Patientenzimmer zu tun, dann, weil das einfach die fremde, sterile Atmosphäre ein bisschen durchbrechen kann und es dem Kind leichter machen kann. Genau. Und das Dritte ist, dass man versuchen sollte, das Kind am Bett mit einzubeziehen, insbesondere bei End-of-Life-Besuchen. Zum Beispiel kann das Kind die Hand halten, man kann Kinder mit einbeziehen bei kleineren Pflegeaufgaben, zum Beispiel eincremen oder so. Und dann gibt es auch sehr schöne Möglichkeiten, in Begleitung zum Beispiel einer Pflegekraft Erinnerungsstücke zu schaffen, zum Beispiel einen Handabdruck oder eine Haarsträhne, die dann gegebenenfalls auch gegen einen mitgebrachten Gegenstand des Kindes getauscht werden kann, wie zum Beispiel ein Kuscheltier, was den nahen Angehörigen weiter beschützt auf der Intensivstation. Genau. Und das Vierte ist, die AutorInnen sagen, ein strukturiertes Follow-up wäre sehr wünschenswert, um eben die Kinder zu identifizieren, die im weiteren Verlauf noch Unterstützung brauchen. Es gibt hierzu aber bisher weder etablierte Konzepte noch strukturierte Forschung. Und ich denke, das ist auch eigentlich das Fazit. Ich habe euch jetzt ein paar Dinge vorgestellt, die man machen kann, auf die man vielleicht achten sollte. Es ist ein sehr wichtiges Thema, aber es braucht noch deutlich mehr Forschung und halt eben etablierte Konzepte, damit wir diese Kinder in diesem schwierigen Prozess besser begleiten können.
Vielen Dank, Paula. Wirklich ein sehr wichtiges Thema tatsächlich. Ich glaube, es gibt auch eine Divi-Empfehlung tatsächlich dazu. Die hatten wir im Podcast hier schon mal vorgestellt. Mir ist so. Tatsächlich von 2022.
Das kann sein, dass ich das ignoriert habe.
Da gab es ein 10-Punkte-Papier dazu von der Divi, wie man sozusagen den Kinderbesuch auf der Intensivstation gestalten sollte. Ich finde das extrem wichtig, dass man auch sein ganzes Team abholt, weil man stellt immer wieder fest, dass auch gerade im pflegerischen Team oder auch in ärztlichen Team große Unsicherheiten gibt, wie denn man mit Kindern umgehen soll. Und ich sage bisher meinen Angehörigen, es gibt keine eindeutigen Empfehlungen, aber wenn ihre Kinder damit fein sind, sind wir damit auch fein. Aber das muss man auch erstmal durchsetzen. Aber die nächste Stufe, ja, muss man sagen, sind ja, möchte ich gerne Besuchshunde auf der Intensivstation, um mal was Freudigeres dabei tragen zu können.
Finde ich mega gut.
Das ist kein Problem.
Ich werde dieses Positionspapier raussuchen und das auch noch in den Shownotes verlinken.
Ja, tatsächlich hat die Divi da so ein paar One-Minute-Wonder auch gemacht, wo man groß um Kinder-Sachen geht. Also kann man sich mal durchlesen und genau, wir packen das in die Shownotes. Ja, jetzt bin ich wohl dran. Ich habe auch tatsächlich eine Studie Und zwar muss ich erstmal erwähnen, ich war ein bisschen studienlos und habe umgefragt, dann hat Ines mir eine Studie zugeworfen und die ist jetzt nicht brandaktuell, aber ich fand sie wirklich interessant. Und zwar heißt die Risk Factors and Prognostic Implications of Diagnosis of Cancer within 30 Days after an Emergency Hospital Admission. An International Cancer Benchmarking Partnership Population-Based Study. Ewig langer Titel. Lancet Oncology, Mai 2022. Ich glaube, wenn man im Lancet veröffentlichen will, müssen die Studientitel so lang sein, weil sonst kommt man da gar nicht groß weiter. Aber konkret geht es darum, also man hat sich genauer gesagt 857.068 Patienten mit 8 häufigen Tumorarten rausgesucht, zum Beispiel jetzt Lungenkarzinom, Pankreaskarzinom, Kolonkarzinom, über einen Zeitraum von 5 Jahren, nämlich von 2012 bis 2017, 14 Regionen in 6 Ländern. Und hat dann geschaut, okay, die haben sich als Notfall im Krankenhaus vorgestellt und haben innerhalb von 30 Tagen nach Notfallzuweisung, so nennen die das Emergency Presentation, ins Krankenhaus eine Krebsdiagnose bekommen. Dann hat man darüber erstmal eine multivariable logistische Regression laufen lassen, Meta-Analysen gemacht und Konfidenzintervalle berechnet und tatsächlich ist es relativ häufig gewesen. Man hat innerhalb von 30 Tagen nach dieser Notfallaufnahme in 24 bis 42,5% der Fälle eine Krebsdiagnose gestellt, also je nach Region. Das finde ich relativ krass, muss man sagen. Am häufigsten hat man das Pankreaskarzinom diagnostiziert, am seltensten das Rektumkarzinom. Das ist jetzt natürlich da so rausgerechnet und ich finde das so ein bisschen, wenn man sich die Gesamtpopulation anschaut, in Deutschland zumindest sicherlich nicht repräsentativ, muss man sagen. Also die Mehrzahl der Patienten, die ich in der Notaufnahme gesehen habe, und bin ich ja nicht in der Notaufnahme, von denen hatten Gott sei Dank, würde ich sagen, die wenigsten eine plötzlich aufgetretene Diagnose einer malignen Grunderkrankung. Also vielleicht hatten sie eine und wir haben sie rausgefunden, aber in der Regel war das dann doch nicht der Fall. Aber es ist immer wieder vorgekommen. Also 1 bis 2 am Tag wahrscheinlich bei einer großen Notaufnahme wird man schon rausfischen. Also es ist ja innerhalb von 30 Tagen und gerade so viele, die mit unteren GI-Blutungen kommen und so, kann man sich schon vorstellen oder abdominellen Beschwerden, die sich nicht erklären lassen, dass da noch was anderes dahinter steckt als jetzt das Ulcus Duodeni oder was weiß ich. Gut, man hat, wie sehr waren die Patienten zusammengesetzt, dass natürlich die höchste Rate an Krebsdiagnosen war bei relativ alten Patienten, also Patienten über 85 Jahre. Späte Tumorstadien haben zu prozentual deutlich erhöhten Notfallzuweisungen sozusagen ins Krankenhaus geführt. Auch das ist logisch erklärbar. Also je doller die Schmerzen sind, dann stellt man sich halt im Krankenhaus vor und dann kommt dabei raus, dass es doch vielleicht irgendwie das Karzinom ist, was dahinter steht. Und bei unspezifischen Symptomen war es relativ häufiger sozusagen, dass ein Krebs diagnostiziert wurde. Auch das muss man sagen. Wobei diese unspezifischen Symptome zum Beispiel B-Symptomatik auch sind. Das wurde damit eingeschlossen. Also das finde ich jetzt nicht besonders krass. Viel krasser finde ich, dass die 12-Monats-Mortalität je nach Tumorart als Notfalldiagnose im Vergleich zur sozusagen elektiven Diagnose einer Krebserkrankung um das 3,46-fache zum Beispiel in Großbritannien erhöht war. Im Vergleich, wenn man zum Hausarzt geht oder und der überweist einen zum Gastroenterologen und der stellt dann fest, dass man kolorektales Karzinom hat. Im Endeffekt kann man sagen, für jede 10%ige Zunahme an Notfalldiagnosen an Krebs sank das ein Jahresüberleben zum Beispiel beim Kolonkarzinom um 7% oder beim Ovarialkarzinom um 2,5% oder beim Rottkarzinom um 4,2%. Ich denke, das ist relativ logisch. Wann gehen die Leute ins Krankenhaus? Halt mit höheren Tumorstadien. Wann ist die Mortalität höher? Ja, je weiter der Tumor fortgeschritten ist. Dafür braucht man jetzt kein genialer Statistiker zu sein, um vorauszusagen, was da wahrscheinlich, also dass dieses Ergebnis und tatsächlich, ich glaube, Ines oder auch Paula, jeder wird sich an Fälle erinnern können, die in die Notaufnahme gekommen sind und wo dann eigentlich der T4-Tumor sozusagen mit Fernmetastasen das Ende des Notaufnahmeaufenthaltes war, sogar schon. Also nicht der 30 Tage, also Aufnahme und dann weitere Diagnostik und dann kam das raus, okay, sondern schon direkt quasi ja die CT-Diagnostik, die einen durchmetastasierten Patienten ergeben hat und der davon gar keine Ahnung hatte, sondern einfach nur mal, weiß ich nicht, die Bauchschmerzen abklären lassen wollte oder so etwas. Ne? Oder die unklare Anämie, die dann am Ende der Grund der Notfalleinweisung war ins Krankenhaus.
Oder den unklaren Stridor.
Ja, oder den unklaren Stridor oder also so an diesen schmerzlosen Ikterus, da sind wir alle drauf geprimed, daran denkt man ja immer dann sofort. Ja. Aber eben gerade, ich finde vor allen Dingen unklare abdominelle Beschwerden, da ist immer so, kann halt alles und nichts sein, ne? Mhm. Also, und da ist auch, finde ich, sehr schwierig und das muss man eigentlich mitnehmen, die Trennschärfe zu ziehen, ne? Also man hat ja immer so diese, weiß ich nicht, Anfang 30-jährigen PatientInnen in der Notaufnahme mit, weiß ich nicht, so Bauchschmerzen, sie möchten gerne eine Gastro, man selber denkt so, naja, ist so, wird schon eine Gastritis sein, muss doch erstmal auch mit Pantoprazol so gehen, sage ich jetzt mal, ne? Und dass man dann eben die Gastro erstmal nicht macht, sondern die Leute, Patienten ambulant lässt. Und ob man da immer so gut mit aufgestellt ist, weiß ich nicht. Ich habe aber auch für mich noch keinen guten Algorithmus entwickelt, um das abzuarbeiten, muss ich auch sagen. Vielleicht hat einer da was Besseres, dann schickt uns gerne einen Kommentar. Tatsächlich war das schon meine Studie. Ich würde sagen, wir brauchen noch ein Codewort für den Journal Club. Und ich habe mir überlegt, dass das Codewort Ceftriaxone ist.
Ja.
Ist das für euch in Ordnung?
Ceftriaxone,
sagen, wunderbar. Ne? Hm? Okay. Ich habe es auch aufgeschrieben.
Sehr gut. Ceftriaxone. Hm?
Damit können wir umgehen, oder?
Denke auch.
Ja. Also tatsächlich etwas auch heute kürzerer Journal Club, weil jeder eine Studie, mehr gibt es heute nicht.